Welcome to 1918. Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und dem Dominik.
Wir reden heute wieder einmal über das Jahr 1918, wie der Jingle schon vermuten lassen hat. Wie immer, jeden Monat ein anderes Thema und ein anderes Event.
Genau.
Und das wäre... In dem Monat, also wir haben zwar schon August, aber wir sind ein bisschen hinten noch. Das wäre eigentlich die Juli-Folge. und es geht heute um eigentlich noch mehr Leute als beim letzten Mal. Bei der spanischen Grippe ist es ja um rund ein Drittel von der Menschheit gegangen. Jetzt legen wir noch einen drauf und reden über die Hälfte von der ganzen Menschheit.
Sogar ein bisschen mehr als die Hälfte.
Sogar ein bisschen mehr. Nämlich über die Frauen. Anlass zu dem ist das Grundgesetz von der Russischen Sowjetrepublik vom 10. Juli 1918. Mhm. Russland ist da schon in kürzester Zeit um zwei Revolutionen reicher geworden. Und
Ansichtssache.
Und tut eigentlich an dem 10. Juli mit dem neuen Grundgesetz in den Frauen das Wahl- und Stimmrecht zugestehen. Was gerade so als Schweizer nicht ganz selbstverständlich ist. Zu dieser Zeit schon gerade gar nicht. Wir leben ja in einem... wir leben dazumals in einem Europa, wo das nicht sehr alltäglich ist, dass eigentlich Frauen... Stimmrecht haben. Dort ist, sind eigentlich vor allem so die skandinavischen, nordischen, europäischen Länder voraus in Europa. Und 1918 gibt es da eigentlich nochmal einen grösseren Schub. Vor allem auch durch revolutionäre Bewegungen. Eher in den kriegsbeutelten Ländern. Mhm. Die kriegsgewinnenden Länder sind dort dann auch noch ein bisschen hinten nachher. Hat sicher auch einen Einfluss gehabt. Da halt. Man hat gewonnen und nicht revolutionäre Gedanken gehabt. Da muss man nicht da mit so komischem Zeug in die Führung kommen.
Ja.
Genau. Ja, es wird heute so, ein so ablaufen, dass wir einen kurzen allgemeinen Abriss werden hören von dir. Mhm. Und dann wird es so ein bisschen experimenteller. Wir werden dann noch fünf Biografien hören von außerordentlichen oder außergewöhnlichen Frauen, die in dem 19. 20. Jahrhundert gelebt haben.
Genau, ja. Und ich fange an mit der Geschichte von der modernen Frauenbewegung. Da sagt man, die fängt eigentlich so ein bisschen mit der Aufklärung an. Also die ist ja der Gipfel eigentlich so in der Französischen Revolution. Und die Revolution hat auch die erste moderne Kämpferin für Frauenrecht hervorgebracht, nämlich Olympe de Gouges. Die hat während der Revolution 1791 die Erklärung von der Recht von der Frau und der Bürgerin verfasst. Dort hat sie die volle rechtlich, politische und soziale Gleichstellung von der Frau gefordert. Das war eigentlich eine Reaktion auf die berühmte Erklärung von der Menschen- und Bürgerrecht, die ja von der französischen Revolutionär herausgegeben wurde, ist 1789, kurz nach dem Ausbruch der Revolution. Die Rechte, die haben aber nur für mündige Bürger gelten. Und das sind damals halt einfach nur die Männer gewesen. Also die Frauen sind dort eigentlich ausgenommen gewesen. Mhm. Und die Madame de Gouges, die hat es aber nicht mehr lange gemacht, nachdem sie die Erklärung von der Rechte von der Frau und der Bürgerin verfasst hat. Die ist nämlich der 1893 während der Terrorherrschaft von Robespierre unter anderem wegen Feindschaft zum Robespierre geköpft worden, also guillotiniert. Das ist nicht ein außergewöhnliches Schicksal gewesen zu dieser Zeit in Frankreich. Ja, das wäre vielleicht mal noch ein anderes Thema, die Französische Revolution. Also jetzt sind ja einige Leute umgelassen worden während dieser turbulenten Zeiten. Es hat schon vor dann bezüglich Frauenwahlrecht schon ein bisschen Fortschritt gegeben, zum Beispiel ein spannendes Beispiel der Bundesstaat New Jersey in den USA. Da hat 1776 ein Wahlrecht für alle Personen ab einem gewissen Besitzstand eingeführt. Das können wir ja so ein bisschen aus anderen Wahlrecht zu dieser Zeit, dass einfach begüterte Menschen dürfen wählen. Und das hätte dort auch für Witwen gegolten, die Besitz hatten. Nicht für Ehefrauen, weil die also für verheiratete Frauen, die laut Gesetz gar nicht dürfen besitzen.
Ja.
Du bist als Frau eigentlich in ihre Besitz gekommen, wenn du verwitwet bist. Und du hast in New Jersey sogar das Wahlrecht gehabt.
Eigentlich ihr Besitz gewesen.
Genau, ja. Dann ist auch noch spannend, dass 1838 ist auf der Pazifikinsel Pitcairn das erste nachhaltige Frauenwahlrecht eingeführt worden. Das ist wirklich eine kleine Insel, zumindest im Pazifik. Die ist berühmt worden, weil dort ab 1790 die Meuterer von der Bounty die Insel besiedelt haben. Die war vorher noch unbewohnt gewesen. Und dort leben, laut Wikipedia, leben dort irgendwie 39 Menschen. Aber die haben schon früh gemerkt, dass man die wenigen Frauen muss einbeziehen muss. Genau. Dann auch wieder weit weg von Europa hat die erste Stadt mal das Frauenwahlrecht eingeführt, 1853, nämlich Vélez in Kolumbien. Dann ist es auch wieder weit weg von Europa weitergegangen, nämlich in Wyoming. 1869 haben die das Frauenwahlrecht eingeführt. Das war dort noch kein Bundesstaat von den USA, sondern ein sogenanntes Territory, also ein Hoheitsgebiet von den USA. Mhm. Das waren eigentlich so Gebiete, die nicht die vollen Rechte hatten, die nicht volle Bundesstaaten waren. Was dort noch lustig ist, sind 1890 sind die zu einem vollwertigen Bundesstaat geworden. Und dann hat der Kongress in Washington wollte das Frauenwahlrecht wieder wegnehmen. Weil sie in den USA das nicht gegeben, aber die haben sich erfolgreich dagegen gewehrt, dass es auf dieser Bundesstaatsebene hat können aufrechterhalten werden. Mhm. Genau. Dann der erste so richtige Staat, wo das Frauenwahlrecht eingeführt hat, war Neuseeland, 1893. Dort haben aber die Frauen nur ein aktives Wahlrecht bekommen. Das heisst, sie haben können wählen, aber haben sich nicht selber können wählen. Also sie haben keine politischen Ämter dürfen bekleiden, sie dürfen wählen. Das passive Wahlrecht haben sie erst 1919 bekommen. Dann wieder in Ozeanien, 1902 ist es weitergegangen in Australien. Die haben das gleiche gemacht wie Neuseeland. Und eben in Europa, wie schon gesagt, ist es alles ein länger gegangen, wie du schon angetönt hast. Die skandinavischen Länder sind jetzt ein bisschen Vorreiter gewesen. Als erstes europäisches Land hat Finnland 1906 Frauenwahlrecht eingeführt. Finnland war dort aber nicht wirklich ein unabhängiges Land gewesen, sondern noch ein russisches Grossfürstentum. Aber Finnland war gleich so das erste politische Gebilde in Europa, wo die Frauen nicht nur theoretisch das passive Wahlrecht bekommen haben, sondern auch tatsächlich ins Parlament gewählt worden sind. Also, dort hat es aber wirklich aktive Politikerinnen gegeben, ziemlich schnell mal. Genau, dann ist es weitergegangen mit den Skandinaviern, 1913 Norwegen, 1915 Dänemark. In den Niederlanden, habe ich gelesen, ist 1917 spannenderweise zuerst das passive Wahlrecht eingeführt worden. Und dann zwei Jahre später, 1919, das aktive. Also du hast echt dich zuerst können wählen, aber selber nicht dürfen wählen. Okay. Was ich noch ziemlich schräg finde. Und eben, wie du schon angesprochen hast, mit den Veränderungen oder Umwälzungen, die der Erste Weltkrieg mit sich gebracht hat, sind dann 1918 ziemlich schnell nach Kriegsende viele Länder dazugekommen oder vor Kriegsende. Also eben Russland zum Beispiel im Juli, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Polen. 1920 und auch die USA nachgezogen. 1921 Schweden, 1931 Spanien, 1934 Türkei. Und 1944, nach der Befreiung von Deutschland, hat auch Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt. Und in Italien ist es auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 eingeführt worden. Also man merkt auch schon, die Schweiz war langsam ein bisschen einsam gewesen, was das angeht in Europa. Also alle Länder rundum außer die Liechtenstein, die haben es erst 1984 eingeführt. Wir haben eigentlich schon das Frauenwahlrecht gekannt. In der Schweiz war halt die Schwierigkeit gewesen, dass wir das müssen, per Abstimmung einführen mussten, weil das eine Verfassungsänderung natürlich nach sich zieht. Das ist ja doch ein tiefer Eingriff sozusagen in das politische System. Also ich wollte das nicht negativ mit tiefen Eingriffen bewerten, aber es ist halt einfach eine grundsätzliche Veränderung, wo da halt in der Schweiz eine Volksabstimmung nötig ist. Und wenn dann halt nur die Männer auch abstimmen können, dann wird das relativ schwierig. Und darum ist auch 1959 eine erste Volksabstimmung gescheitert. Erst 1971 haben die Männer Ja gesagt zum Frauenwahl- und Stimmrecht in der Schweiz. Es hat schon Kantone gegeben, die es vorher könnten. Zum Beispiel die Watt, glaube ich, hat es schon 1959 eingeführt. Andere wiederum Appenzell ausser, oder die haben 1990 müssen vom Bundesgericht dazu gezwungen werden, das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einzuführen. Das sind jetzt halt vor allem so ein bisschen die politischen Rechte, die ich jetzt so ein bisschen behandelt habe. Aber neben diesen politischen Rechten ist der Frauenrechtlerinnen oder der Frauenbewegung aber auch immer schon um Gleichstellung gegangen, auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel in der Arbeitswelt, was immer ein grosses Thema ist. Spannend ist da, dass 1910 ist in der Schweiz der Anteil von der Frauen zwischen 15 und 64, die erwerbstätig waren, war bei 47%. Und die Quote ist bis 1941 auf 35% gesunken. Das hat so mehrere Gründe. Also das eine ist, dass in der Schweiz die Textilindustrie stark war. Und dort hat man gerne Frauen eingestellt, weil sie als fügsam gegolten haben und so. Und weil sie günstiger gewesen sind als Männer. Mhm. Und die Textilindustrie halt nicht so eine schwere Industrie war, wo so um die körperliche Kraft gegangen ist. Und die hat aber Bedeutung verloren. Und gleichzeitig ist aber auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich so ein bürgerliches Familienmodell entwickelt. Oder? Der Mittelstand ist grösser geworden und es hat so ein bisschen das Modell gegeben, dass eigentlich der Mann der alleinige Ernährer der Familie ist. Und es hat sich dann immer mehr durchgesetzt. Der Anteil von der erwerbstätigen Frau ist erst in den 60er und 70er Jahren wieder angestiegen, bis auf 2011 auf über 60%. Genau. Auch im Eherecht hat es lange diskriminierende Regelungen gegeben, also diskriminierend gegenüber der Frau. Von 1848, wo die moderne Schweiz eigentlich gegründet wurde, bis 1882. Sind Ehefrauen sogar unter Vormundschaft durch ihren Ehemann gestanden. Also das muss man sich mal vorstellen, Vormundschaft, das macht man heute mit beeinträchtigten Kindern zum Beispiel oder mit generell beeinträchtigten Menschen, also irgendwie geistig Behinderte oder so, oder sonst schwierige Fälle, oder? Und das war eigentlich so der Status quo für die Frau, sie war das Mündel von ihrem Ehemann. Sie hat auch keine Verfügungsmacht gehabt über ihr eigenes Vermögen oder ihr Einkommen, selbst wenn sie eins hatte. Und 1882 ist das schon so ein bisschen entschärft worden. Aber die Bevormundung der Frau hat eigentlich noch über 100 Jahre lang bestanden. Das Eherecht von 1882 ist erst 1988 revidiert worden. Und erst dann ist es auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Ehepartner eigentlich neu formuliert worden. Vorher ist im Gesetz gestanden, dass der Mann das Haupt der Familie ist und so. Er konnte über den Wohnsitz, über die Berufstätigkeit der Frau und über das Vermögen allein entscheiden. Bei einer Scheidung zum Beispiel hat der Mann 2/3 bekommen und die Frau nur 1/3 vom Vermögen, das wert erspart worden ist. Und sogar für diese Revision hat es dort in den 80er Jahren noch eine Abstimmung gebraucht, obwohl es eigentlich im Parlament glatt durch ist. Das Komitee um Christoph Blocher hat jetzt ein Referendum ergriffen gegen das neue Eherecht. Aber die Schweizer haben dann mit 54,7% 1985 Ja gesagt. Was auch noch so immer ein Thema ist in diesem Zusammenhang, ist die Verpaltung in der Ehe. Das hat es früher gar nicht gegeben. Das ist in der Schweiz erst seit 1992 strafbar und seit 2004 ein Offizialdelikt. Ja, in der Schweiz gibt es den berühmten Gleichstellungsartikel in der Verfassung, ich glaube seit 1981. Das besagt, dass eben Geschlechter gleich sind, dass es keine Diskriminierung darf geben. Das ist immer das Thema, wenn es um Löhne geht, weil es ja immer noch jüngste Studien gibt, die besagen, dass Frauen also 20-30% weniger verdienen für gleiche Arbeit als Männer.
Mhm.
Also man sieht, so ein bisschen, es ist viel gegangen in den letzten 200 Jahren, aber wahrscheinlich noch nicht genug, oder in diesem Bereich, ja. Ja, das wäre es so ein bisschen von meiner Seite.
Mhm.
Jetzt hast du da fünf Frauen ausgesucht. Wie hast du die ausgesucht?
Genau, ich habe da fünf mehr oder weniger bekannte Frauen ausgesucht. Wie habe ich die ausgesucht? Ich bin mir, glaube ich, von den berühmtesten ausgegangen und bin dann irgendwie über irgendwelche anderen noch gestolpert, etwa so. Aber wir fangen nicht mit den berühmtesten an. Aber ich sage mal schnell, um wer es eigentlich würde gehen, dass man es mal so, dass es nicht ganz chaotisch wird.
Okay. Ich stelle schon eigentlich Fragen, wenn ich nicht mitkomme.
Ja, das ist gut. Also, wir werden heute, oder ich erzähle über, zum einen über die Emily Kempin-Spiri. Das ist die erste Schweizer Juristin gewesen, wo 1853 geboren ist, in Altstetten. Und an der Uni Zürich als erste Frau als Juristin abgeschlossen hat. Also studiert und abgeschlossen. Dann reden wir über eine weitere Juristin, aber eine deutsche. Anita Augsburg ist bekannt als grosse Frauenrechtlerin in Deutschland. Hat zu den radikalen Feministinnen gehört. Hat auch an der Uni Zürich Jus studiert. Ob sie mal eine Vorlesung bei der Frau Kempin-Spiri besucht hat, sei dahingestellt, sei nicht herausfinden können. Wo ich schon vorwegnehme, dass Emily Kempin-Spiri auch die erste Dozentin war von der Schweiz. Dann bisschen berühmter die Marie Curie. Oder vielleicht die berühmteste.
Die verstrahlt.
Die verstrahlte Marie. Ja, muss man aber weniger
ich glaube auch einen Nobelpreis gewonnen, oder irgendein.
Die hat zwei Nobelpreise gewonnen.
Hey, ja.
Einen in Physik, einen in Chemie.
High Achiever.
Ist da in sehr illustre und kleiner Gesellschaft mit nur einem anderen Mensch, also einem Mann, der das auch mal geschafft hat. Dann auch eher bei den bekannteren Sorten die Rosa Luxemburg, grosse Sozialistin, deutsche, also man muss...
Das ist noch Deutschland in seiner Zeit.
Ja, das ist ein bisschen schwierig irgendwie dort mit den Polen. Ja, die Rosa Luxemburg.
Als sie geboren war, hat es wahrscheinlich gar kein Polen gegeben, oder?
Ja, ich bin dort bin ich wirklich so ein bisschen schwach da mit den Jahreszahlen, was dort, wenn das was und weiß auch nicht, was auch immer ist. Gut, aber jetzt bin ich ein bisschen vom Ding abgekommen. Rosa Luxemburg war eine von der Mitgründerinnen von der kommunistischen deutschen Partei gewesen. Zuerst Mitglied von der SPD, vom linken Flügel. Denen werden wir dann sicher noch begegnen in einer anderen Sendung, wenn es um Deutschland geht, im Jahr 1918. Ja, grosse Ikone von der späteren DDR, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, sind dort auf jeder zweiten Fahne gewesen.
Heute noch der Liebknecht auf jeden zweiten Strassenschild in Ostdeutschland.
Nein. und dann als fünfte Frau die Marie Baum ist aus Danzig, was damals auch noch Preußen war.
Feinst du zu Ostpreußen, oder?
Oder West? West, ja.
Ah, ja, stimmt.
West oder Westpreußen, glaube ich. Danzig ist heutzutage auch Polen. Marie Baum ist vor allem bekannt als Vorreiterin von der Sozialarbeit, ist unter anderem kurzzeitig Abgeordnete in der Weimarer Republik gewesen und hat dann in Baden also staatliche Fürsorge als Pionierin eigentlich aufgebaut.
Mhm. Ja. Jetzt darf ich schon eine Frage stellen?
Ja.
Du hast jetzt zwei von diesen Frauen, die haben in Zürich studiert. Ist das richtig? Oder sind es mehr gewesen sogar?
Mehr? Es haben 4 von 5 haben an der Uni Zürich. Haben in Zürich studiert, Entschuldigung.
Ist die Uni Zürich dort besonders fortschrittlich gewesen, als dort Frauen studieren durften, als das so eine häufig ist?
Zürich ist dazumals die einzige Uni oder die einzige Unistadt gewesen im deutschsprachigen Raum, wo Frauen haben können studieren.
Mhm.
Und soweit ich weiss, die eine von 2 Unis, also in ganz Europa, wo generell Frauen dürfen studieren. Ich glaube, Paris ist die andere gewesen.
Okay. Doch ganz fortschrittlich in der Schweiz, mhm. Ne?
Ja, vielleicht die Uni. Wir kommen eigentlich jetzt gleich mal dazu,
ja,
mit der Frau Spiri. Weil das eben doch nicht so ganz einfach war.
Spiri, gell? Das ist schon mal ein klingender Name.
Mhm. Aber Zürich ist dort wirklich eigentlich sehr interessant, da das in dieser Zeit wirklich so ein Hotspot erstens geworden ist von eben den Frauen, die dort sind, studieren, Sozialisten, die vor allem auch aus Russland, heutigen Polen, mal eine Art vor politischer Verfolgung auch geflüchtet sind.
Mhm.
Weil dort haben sie dort zwangsweise illegal agitiert und dann auch in Zürich gelandet sind. Also, wir fangen an mit der einzigen Schweizerin im Team. Emily Kempin-Spiri. Die wird am 18. März 1853 in Altstetten geboren. Ist eine Pfarrerstochter und übrigens die Nichte von der Johanna Spiri, die wir kennen als Heidi-Autorin.
Mhm.
Also kommt da auch aus illustrem Haus. Genau, 1853 ist somit eigentlich die Erstgeborene von unseren 5 Frauen. Und aber wie gesagt, Pfarrerstochter lebt logischerweise einigermaßen bürgerlichem Haus.
Mhm.
Muss man ja vielleicht auch noch sagen, eben Zürich reformiert, Pfarrer dürfen auch Kinder haben.
für die Luzernerhörer ist das noch eine wichtige Information.
Für alle Innerschweizer, nicht verschrecken. Genau, dann hat die eigentlich eine einigermaßen unbeschwerte Kindheit in dem Altstädten. Heiratet mit 23, der Walter Kempin, heisst somit zukünftig Kempin-Spiri. Und wird dann auch gerade in den darauffolgenden 4 Jahren dreifache Mutter. Also die führt eigentlich, sagen wir so aus gut bürgerlicher Sicht, ein musterhaftes Frauenleben. Mann heiraten, Kinder machen.
Mhm.
Genau. Dann sind wir eigentlich schon im 1879. Dort wird das dritte Kind geboren. Ist dann eigentlich eben eine normale Hausfrau. Lebt daheim und macht den Haushalt.
Wie es sich gehört.
Wieso sie dann auf die komische Idee kommt, 1885 Matura-Prüfungen abzulegen. Versteht kein Mensch.
Ist das dort außergewöhnlich, dass Mädchen Matura gemacht haben?
Das war sehr außergewöhnlich. Erstens, dass ja Mädchen nicht als Gimmi sind.
Mhm.
Also das Phänomen von Mädchen-Gimmis, also wo man ja heutzutage auch nicht mehr kennt, das hat es dort dann auch noch nicht gegeben. So Gast, Emily Kempin, spiele ich, die ist auch an einer, also logischerweise an einer Buben, an einem Buben-Gimmick gewesen, so als Externe hat es geheissen.
Externe, okay.
Und ja, also eben, man muss sicher entweder irgendwelche Fürsprecher gehabt haben oder halt aus gutem Haus gekommen sein. Ich weiss nicht, wie das so wirklich bei so irgendwelchen Halbadligen gelaufen ist, weiss ich auch nicht so genau. Also, hat es jetzt in der Schweiz nicht gegeben, aber alt oder irgendwie so super reiche Leute. Ich weiss nicht, ob man da irgendwie privat irgendeine Art Matura-Reife können sich attestieren lassen.
Ja, an diesen Höfen und so hat es immer so Lehrer gegeben und so, die vorbeikommen sind und dann Kinder unterrichtet haben. Also ja, können wir das so aus den Königshäusern und so. Und,
Genau. Ja, da ist die Emily Kemp in Spiri 22, leitet die Matura-Prüfungen ab. Ist eigentlich eben auch noch speziell schon dreifache Mutter.
Ist auch ein bisschen spät mit 22.
Ja, ja.
Ist die Hockerblube?
Die ist erst später eigentlich auf den Geschmack gekommen. Also eben, die kommt eigentlich nicht so aus einer Familie, wo das einfach so, glaube normal ist. Einfach so, das Mädchen geht mal, geht Matura machen.
Ja, mit drei Kindern schon noch.
Mhm.
Nicht schlecht.
Genau. Da ist Frau Spiri immer noch in Zürich, hat ihre Matura-Prüfungen gemacht. Zu dieser Zeit ist Anita Augsburg die zweite Juristin in unserem Team. Unterwegs in ganz Europa mit kleineren Theaterengagements. Und wir kommen kurz dazu, wie das passiert ist. Anita Augsburg wird am 22. September 1857 geboren in Werden an der Aller. Ist also 4 Jahre jünger wie Emily Kemp in Spiri.
Wo ist das gewesen?
Werden an der Aller.
Werden an der Aller. Geil.
Da habe ich auch noch nie Ferien gemacht. Ist Tochter von einem Anwalt. Also sicher, man kommt aus gutem Haus, bürgerlichem Haus und tut in Berlin das Lehrerinnen-Examen abschliessen mit 21, wird dann Turnlehrerin und nimmt Schauspielunterricht. Also das ist ja, 21-jährige Turnlehrerin, hat anscheinend einigermaßen ein grosses Bewegungsnaturell. Und ja, nimmt Schauspielunterricht und hat aber halt auch durch den familiären Hintergrund sicher auch die Möglichkeit, sich das zu leisten. Also wir sind ja da auch noch in einer Zeit, wo es nicht ganz selbstverständlich ist, dass man jetzt irgendwie, ich mache mal irgendwie ein Lehrerinnen-Examen und gehe noch ein bisschen theaterlen irgendwie so zwischen Amsterdam und Berlin und Italien. Genau, also das ist auch so, wie ich das also nachher gelesen habe, ist das eben auch nicht so ein riesig ernsthaftes, eine riesig ernsthafte Thematik gewesen, glaube ich, für die Anita Augsburg. Also das Theater, das ist, glaube ich, nicht so ein, ich wollte jetzt grosse Theaterkarrieren oder so hinlegen.
So ein bisschen ein Hobby.
Genau, ja. Und, aber die führt eigentlich auch einigermaßen gut, die sind ja jetzt alle noch nicht so ganz alt, die führen alle noch ein geradliniges Leben. Genau, das wäre mal Anita Augsburg gewesen. Dann gehen wir auf Frankreich zu der Marie Curie, die ist zum gleichen Zeitpunkt, wo Kempin Spiri Maturität macht und Anita Augsburg am Theaterlen ist. Arbeitet Marie Curie als Hauslehrerin. Also bei, das wäre jetzt eben genau so eine, wie du vorher gemeint hast. wo gehen bei, ja, bei Familie die junge Brut unterrichten. Marie Curie ist nicht wie der Name vermuten lässt, eigentlich in Frankreich geboren, sondern in Warschau. Als Maria Salomea Sklodowska. 1867 ist sie geboren. Ist Tochter von einem von einem Ehepaar, das zu der polnischen Intelligenz zählt. Also so intellektuelle. Der Vater ist Lehrer für Mathematik und Physik. Dort fällt jemand auch nicht weit vom Stamm, gell? Die Mutter ist auch eine ausgebildete Lehrerin, und also als Lehrerin und Schulleiterin tätig. Und eben kommen eigentlich auch so ein bisschen aus dem bürgerlichen, intellektuellen Kuchen von Warschau. Also die hat sicher auch mal gute Voraussetzungen, um sich da verwirklichen. Und in Warschau geht sie auch in die Schule und macht mit 15 das Abitur als Klassenbeste. Die ist ein bisschen kleiner dran mit ihrem...
15, ja, klasse.
Ja, das ist dann wieder erstaunlich jung. Also die fällt eben früh auf durch einigermaßen gescheiter Geist und hat sicher halt eben die Vorteile, dass sie halt Eltern hat, die das erstens sich können leisten können, zweitens sie halt auch dementsprechend fördert.
Mhm. Jetzt eben ist ja die eigentlich in Warschau aufgewachsen, oder?
Mhm.
Wie ist die in Frankreich gekommen? Kommt das noch?
Ja, ja, das kommt natürlich noch, ja.
Okay. Ignorieren.
ja, Frankreich hat auch mit dem Studium zu tun.
Mhm.
Und der Liebe natürlich.
Der Becquerel.
Der andere.
Der andere.
Genau. Ja, wo mache ich die dann als Hauslehrerin arbeite, ist Rosa Luxemburg, noch im Mädchen-Gymi. Die wird eben erst 1871 geboren. Und in ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Samoschtz vielleicht.
Das kann man doch auch mal lesen, oder?
Also das ist eigentlich so das polnische Hu und Hu, das man da irgendwie verteilt.
Samosch? Keine Ahnung.
Ja, ja. In Polen.
Wow, du hast das weite so Mosten, hä?
Hm?
Weite Mosten.
Mhm. Wird geboren als Rosalie Luxemburg. Ist Tochter von einem Holzhändler, der sich auch einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat und nicht nur seine Jungs fördert, sondern eben auch die Töchter. Rosa Luxemburg kommt aus einer jüdischen Familie in Polen, und die sind eigentlich so eine Familie, wo also viele Landschaftsarchitekten, dass es den Beruf, dass die Berufsgattung überhaupt schon gegeben hat, hat mich irgendwie erstaunt. Und auch ein Familienzweig sind eigentlich traditionell Rabbiner gewesen. Ist dann eben auf Warschau als Mädchen-Gymi. Das hat es dazumals schon gegeben. Und ist dort aufgefallen, dass sie eben schon im Gymnasium an irgendwelchen illegalen sozialistischen Zirkel mitgemacht hat. also eigentlich so eine Parade-Teenie auch.
Che Guevara-T-Shirt, das sind noch nicht
so. Was vielfach gesagt wird, ist, dass halt die ganze, also auch so ein bisschen der politische Drang und auch so ein bisschen das Gerechtigkeitsstreben von Rosa Luxemburg anscheinend einfach auch mit der Biografie zu tun hat, da sie erstens als Jüdin und zweitens als bös gesagt Krüppel halt, stark stigmatisiert worden ist. Also sie hat sie ist eigentlich gehbehindert gewesen, sie hat nicht richtig können laufen. Und halt Jüdin, wo haben wir ja auch schon mal eine ganze Sendung darüber gehabt, wo mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist. Da zumals komischerweise ja heute manchmal auch noch. Genau. Frau Luxemburg ist im Mädchen-Gymi, und die fünfte im Bund, die Marie Baum, die ist dort eigentlich noch fast nie. Die ist 1874 geboren. Und ist dort 10. Marie Baum wird in Danzig geboren.
Also, Polen-Fiesta da.
Auch heutiges Polen. Alles gut im Haus. Vater ist Chefarzt vom Danziger Städtischen Krankenhaus. Dort fehlt es, glaube ich, auch nicht an viel in dieser Familie. Aber eben, die ist zu dieser Zeit erst 10. Und geht dann aber 1891 bis 1893 macht sie Realkurs in Danzig. Das sind so Gymnasiumsvorbereitungskurs. Also sie kann zwar Gymnasiumsvorbereitungskurs machen, aber anscheinend nicht als Gymi. Und geht dann wegen der, das ist glaube ich recht komplizierte Angelegenheit als Frau damals, geht dann das Gymi auf Zürich machen. Die ist sehr schnell dann eigentlich in der Schweiz. Macht 1893 macht sie die Matura in Zürich und schreibt sich auch im gleichen Jahr an der ETH Zürich ein, im Fach Chemie. Und mehr erzählen wir jetzt noch gar nicht über die Marie Baum, das ist jetzt halt ein bisschen noch kurz geraten. Über die gibt es vor allem dann später ein bisschen mehr zu hören.
Aha.
Zu der Zeit, wo Marie Baum sich an der Uni Zürich einschreibt, ist Emily Kempin-Spiri bereits Privatdozentin an der Uni Zürich. Und wie das kommt, da gehen wir jetzt eigentlich wieder zurück zu den Matura-Prüfungen von der Frau Kempin-Spiri. Die macht eben 1885 macht sie ja ihre Matura und macht dann, also schreibt sich dann als erste Jurastudentin an der Uni Zürich ein und schließt dann das Jurastudium 3 Jahre später ab. 1887. Das ist eigentlich schon allerhand dazumals. Bewirbt sich dann ein Jahr später als Privatdozentin an der Uni Zürich. Also die ist einigermaßen ehrgeizig. Das Gefühl, ich werde jetzt Privatdozentin an der Uni Zürich. Aber das wird dann abgelehnt, wo sie darauf runter einen Vorstoss am Bundesgericht macht. Um eine Uminterpretation vom Artikel 4 von der Bundesverfassung zu erwirken, dass der Begriff Schweizer Männer und Frauen beinhalten. Weil damals sind halt mit Schweizer einfach Männer gemeint gewesen.
Mhm.
Und Frauen sind, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, ob die vorgekommen sind. Auch nicht.
Ja, ne.
Mhm. Und das ist dann auch vom Bundesgericht abgetan worden, als in der Begründung steht, das sei ebenso neu als kühn. Das sei jetzt einfach ein bisschen reingeschossen.
Okay.
So etwas. Und dann meint Emily Kempin-Spiri, naja, und wandert auf New York aus. Ja, die lässt sich irgendwie nicht gross London kriegen, geht dann halt in die USA und gründet dort 1889 die Emily Kempin Law School. Die ist also recht auf Zack, die ist irgendwie kaum in New York angekommen, macht sie ihre eigene Rechtsschule auf, wo sie dann auch stark tätig ist und dort tut Leute unterrichten in Recht, also in Jus. Und das auch natürlich öffnet für Frauen. Eben New York, also sind dort ein bisschen weiter, zumindest was das anbelangt, auch was das Arbeitsrecht anbelangt, weil sie dann auch in den USA darf sie dann arbeiten und wird an der Uni von der Stadt New York angestellt, an der juristischen Fakultät. Ihr ist es, glaube ich, dort recht wohl. Das einzige Problem ist, dass ihr Mann, aber der Kempin, der kommt irgendwie in dem New York nicht ganz an.
Mhm. Es ist aber schon erstaunlich für die Zeit, dass der überhaupt mit ihr das mitgemacht hat, oder?
Ja, ja, also mit ihr mitgegangen ist. Das klingt so nach einer einigermaßen modernen Beziehung, ja. ich weiß halt auch nicht, aber ich weiß nicht, inwiefern dass er dort arbeiten konnte oder sich halt, also sehr wahrscheinlich hätte er sich halt eben nicht können wirklich verwirklichen, beruflich oder privat, ich weiß nicht. Mhm. Durch ihn ist sie dann eigentlich wieder zurück auf Zürich gekommen, schon 1891, also sind etwa 3 Jahre in New York gewesen und dann wieder zurückgekommen. Kommen wieder auf Zürich und Emily Campin-Spiri habilitiert dann dort und bewirbt sich nochmal an der Uni Zürich als Privatdozentin. Und das rührt dann recht Staub auf an der Uni Zürich. Das führt dann anscheinend dazu, dass es da recht verfeindete Lager gibt und eigentlich so grosse Proteste losgeht, wo halt viele Professoren und Studenten das Gefühl haben, das geht ja überhaupt nicht, so etwas. Aber der Erziehungsrat lässt sie dann zu und darf dann an der Uni Zürich unterrichten. Aber als Anwältin wird sie, also das, die tut sie sich auch nochmal um eine Zulassung bewerben, dass sie als Anwältin darf arbeiten im Kanton Zürich.
Das hätten wir auch nicht dürfen.
Nein, hör auf.
Ja, aber wieso...
Geht's noch?
Wieso halt Jura studieren? Was sollst du mit dem machen?
Ja, das... Du.
Ich so ein bisschen halt zum Fun.
Weiß die Welt. ja, das wird dann abgewiesen vom Kantonsrat.
Vom Kantonsrat?
Ja, das ist... Das ist eine grosse Angelegenheit. Genau, aber ist dann Privatdozentin, gibt auch noch Rechtsunterricht, unter anderem... noch in Dresden ein Semester lang. Also macht Gott dann irgendwie dort noch etwa ein halbes Jahr auf Dresden. Geht dort Rechtsunterricht für Laien. Und hat dann eigentlich erst 1892 die offizielle Antrittsvorlesung als Privatdozentin. Und gründet dann auch in Zürich eine private Rechtsschule, wo Laien unterrichtet werden in Recht. Aber nur 5 Monate, weil dann irgendwie aus Platzmangel heisst, wird das irgendwie wieder eingestampft nach 5 Monaten.
Okay.
Also sprich, glaube ich, so ein für eine sehr energische, vielleicht auch ein spontan agierende Frau, die einfach mal irgendwelches Zeug anreisst, wo dann vielleicht auch ein paar Monate später wieder irgendwie zusammengeht. Und sie lanciert auch noch eine Zeitschrift, wo Frauenrecht heisst. Also sie hat dort auch, wird auch aktiv, also aktiv. Persönlich ist sie ja schon recht aktiv gewesen, wird aber auch so politisch aktiv mit dieser Zeitschrift, wo sie auch Texte rausgeben.
Weißt du das, ob sie durch ihre Erfahrungen, also quasi, dass sie abgemeint worden ist, ob sie durch das politisiert worden ist oder ob sie den Weg eingeschlagen hat mit Matura am Studium, weil sie schon politisiert war?
Nein, das weiss ich nicht genau. Ja, das ist auch so etwas, was ich, also jetzt einmal in dieser Biografie nicht ganz verstanden habe, wie das, eben wie, wieso, oder was fehlt dir irgendwie dann als so Mutter, die mal irgendwie 3 Kinder hat und wieso den Matura am Studieren? Einfach, ja, wenn man es kann, oder?
Also es ist eigentlich nachvollziehbar, dass du so politisiert wirst, so halt die Richtung eben Emanzipation und Frauenrecht und so. Aber kann man vorstellen, dass es auch wahrscheinlich viele Frauen gegeben hat, die halt einfach sich dem gefügt haben irgendwann mal. Oder sie haben leider schon ziemlich eine Ausdauer am Tag,
ja,
was das angeht.
Ja, also eben, vielleicht merkt man auch mit 20, irgendwie, das ist nicht ganz mein Leben, so als dreifache Mutter, ich weiß nicht.
Mit 20 dreifache Mutter, Wahnsinn.
Und was macht sie noch? 1893 gründet sie noch den Frauenrechtsschutzverein, der sich auch einsetzt für Frauenrecht und eben, dass auch die eingehalten werden. Das ist ja dann, also gerade auch so in dieser Frauenrechtsbewegung, irgendwie auch noch häufig ein Phänomen, dass dann zwar so pro forma eben mal ein Recht gibt, aber in der Umsetzung dann natürlich wieder ganz eine andere Geschichte ist.
Genau.
In der gleichen Zeitspanne, jetzt gehen wir wieder zu Anita Augsburg, wo ja noch am Theater war in ganz Europa.
Ich würde sehr respektvoll ausdrücken.
Ja, also nein, ich drücke das nur so aus, weil sie halt, aber glaube ich nicht so wirklich, das ist glaube ich nicht wirklich so eine Karriere gewesen, sondern mhm. halt einfach, es tönt so nach Spass. Also was ja schön ist. Anita Augsburg, die kommt 1888 auf München und eröffnet dort ein Fotoatelier, wo Elvira heisst, mit der Sophie Goldsticker. Und aus dem Fotoatelier Elvira, dort ist auch noch, also das ist noch so weit interessant, dass es dort viel so eben Fotomaterial auch gibt. Von der Anita Augsburg und auch noch anderen bekannten Frauenrechtlerinnen, weil die dort viel fotografiert haben, logischerweise. Und 3 Jahre später, 1891, ist sie dann auch, Fotos bei ihr auch an, ein bisschen die Politisierung. Dort wirkt sie mit an einer Petition zu der Hochschulstudiumzulassung für Frauen in Deutschland, da es ja das eben bekannterweise in Deutschland nicht gibt. Frauen können dort nicht studieren. Und macht dort mit an einer Petition. Das scheitert dann auch natürlich. Und sie entscheidet sich dann auf das aber auch auf Zürich zu gehen und ist dann 1893 in Zürich und schreibt sich dort ein für das Jurastudium. Zu einer Zeit, wo Emily Kempin-Spierig bereits Privatdozentin ist. Mhm. Also gut möglich, dass sie wieder mal in die Schule ist oder in einer Vorlesung. Und in Zürich trifft Anita Augsburg unter anderem auch Rosa Luxemburg, die auch in Zürich studiert und dort eigentlich schon eher am Ende für ihrem Studium ist. Die ist eben 3 Jahre früher auf Zürich gekommen und sich dort immatrikulieren lassen an der Uni Zürich. Studiert aber nicht JUS, sondern Staatswissenschaften und Ökonomie. Beschäftigt sich dort stark so mit Wirtschaftskrisen und auch Börsenkrisen, Kapitalismus natürlich, das ist ja dann auch ihr grosses Thema natürlich später, wenn es da um die sozialistische Arbeiterbewegung geht. Zu dieser Zeit ist Marie Curie in Paris auch am Studieren. Ihr ist auf Paris gegangen, nachdem sie eben als Hauslehrerin gearbeitet hat. Ist dann dort Physik studieren und lernt dort den Pierre Curie kennen und tut dann auch heiraten 1895. Und jetzt geht irgendwie die Karriere von dieser Marie Curie, also und natürlich auch ihrem Mann recht durchs Dach. 1898 entdecken sie das Polonium und das Radium und kommen 1903 den Nobelpreis für Physik über, zusammen mit dem Henri Becquerel für die Entdeckung von der Radioaktivität.
Herzliche Gratulation für die Verschlagung.
Genau. Also dort, das ist eigentlich auch so recht straight wissenschaftliches Ehepaar, aber die sind ja auch berühmt eigentlich immer so ein bisschen im Duo, mhm. Pierre und Marie Curie. Solange sie zusammen gewesen sind und geschafft haben, haben sie eigentlich vor allem zusammen geforscht. Und 1903 kommt dann eben der Nobelpreis. Dort ist sie auch die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat. Nur 3 Jahre später, also 1906, stirbt Pierre Curie bei einem Pferdeunfall, nicht wahr? Und,
Pferdeunfall?
Pferdeunfall, sagt man dem so? Eigentlich ein Reitunfall.
Ein Verkehrsunfall einfach.
Aha, ein Verkehrsunfall mit einem Ross.
Ja.
Ja.
Genau. Dann hat es ja noch einmal ein Ross auf der Straße gegeben seiner Zeit.
Mhm. Genau, Marie Curie ist dann schon verwitwet. Noch schlechter geht es in der Emily Kempin-Spiri. Die ist nämlich bereits gar nicht mehr am Leben.
What?
1906. Das kommt so. jetzt haben wir sie ja das letzte Mal noch gehört, die ist schon voll im Saft.
Ja.
Macht da irgendwelche Frauenrechtsschutzvereine.
Ja.
Noch vor der Jahrhundertwende. Wie kommt es zu dem? Die war heute eben wieder in Zürich, macht da auf sich aufmerksam mit Zeitschriften und Frauenrechtsschutzverein und so weiter. Ist auch die erste Frau dann im Juristenverein, im Schweizerischen. Geht dann aber 1895 auf Berlin und unterrichtet dort an der Höheren Töchterschule und hat auch noch eine Arbeit als Übersetzerin am Amtsgericht in Berlin. Geht dann auch an die Humboldt-Akademie dozieren, in Privatrecht und deutschem Familienrecht. Und macht das bis 1897, also wo sie Dozentin ist. Und dann im September 1897 wird sie eingewiesen in die Berliner Heil- und Pflegealtstalt Berolinum. Wegen Geisteskrankheit, also es wird Hysterie wird diagnostiziert.
Ist das heute noch ein anerkanntes Krankheitsbild?
Nein, Hysterie ist ein recht schräges Krankheitsbild. Das ist ja damals explizit nur bei Frauen diagnostiziert worden. Und es gibt auch ganz, ganz schräge Erklärungen. Also das war wirklich eine recht abgefahrene Vorstellung. Also irgendwie das Wort Hysterie kommt irgendwie auch vom Wort Uterus. Und man hat anscheinend mal das Gefühl gehabt, dass der Uterus in der Frau, im Frauenkörper irgendwie wandert und da irgendwie andere Stelle kommt und das irgendwie Einfluss hat dann aufs
Scheiße.
Ding. Also wirklich so ein bisschen rechts Scharlatan-Zeug. Ja, das ist die Hysterie. Oder die hysterischen Frauen halt.
Als Klischee gibt es das bis heute.
Aha, ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie irgendwie ein Burnout gehabt und bums, bist hysterisch. Und ihr Land ist da irgendwo in einer Heil- und Pflegeanstalt, ja, wo ich auch nicht so ganz weiss, ob man dort so Sachen eher verbessert oder verschlimmbessert hat. Sie kommt dann auch lebzeitig nicht mehr aus ihren Anstalten raus. Sie ist zwei Jahre in Berlin, in dem Berolinum, und wird 1899 in die Irrenanstalt Friedmatt in Basel verleiht. Nochmal zwei Jahre später, 1901, stirbt sie dann am 12. April in dieser Irrenanstalt in Basel.
Mhm. Was ist sie denn gestorben?
Sie stirbt an Krebs.
Also wie alt ist sie gewesen?
Sie ist 48 war. Oder, also nicht ganz 48.
Ja.
Live fast, die young. Ich so ihr Ding.
Ja.
Und das war die Vorreiterin von der Studentinnen in der Schweiz. Gewesen, also von Schweizer Studentinnen und Juristinnen. Es gibt sogar auch an der Uni Zürich von der Pilot-Jurist. Von der gibt es so eine Chaise Longue im Innenhof von der Uni Zürich. Als Hommage an Emily Kempin-Spiri und einfach als Hommage an alle Studentinnen und Frauen, die halt an der Uni studiert haben.
Mhm.
Ja, haben wir eine weniger. wir bleiben aber in Zürich und kommen zu der Marie Baum. Das ist die an der ETH war und Chemie studiert hat. Die promoviert nach drei Jahren Studium als Chemikerin an der ETH Zürich und tritt dann anschließend eine Assistenzstelle an am Institut für Chemie an der ETH, was auch wieder ein sehr mühsamer Prozess war und sehr viel Einsatz gebraucht hat von ihrem Professor und dem zukünftigen Chef. Da die ETH Zürich eigentlich lieber einen Mann als Assistent eingestellt hat und am liebsten natürlich einen Schweizer. Gut, die Diskussion, das mit dem Schweizer zumindest, die wird ja irgendwie auch so ein paar Jahre immer wieder mal geführt. Aber ja, einfach so eine Assistentin, das hätte man sich nicht wirklich vorstellen können. Die Uni Zürich hat das damals schon gekannt, die ETH noch nicht. Und hat dann das eigentlich auch zuerst abgelehnt. Und dann hat anscheinend der Vorgänger, also der Assistent, der eigentlich der die Stelle frei geworden ist, hat müssen weiterarbeiten, dass die Stelle nicht frei wird. Und hat dann irgendwie, glaube ich, noch einen halben Monat weitergearbeitet. Und dann haben sie dann irgendwie auf nochmaliges Nachhaken von ihrem Professor und auch, da hat er auch noch Rückendeckung noch von anderen Kollegen bekommen, weil die anscheinend so eine brillante Chemikerin sind und sie eigentlich so gut mit den Studenten können. Und auch noch müssen, hat auch noch müssen darlegen, dass das nicht das Problem ist, wenn sie da halt mit Studenten arbeitet. Als Frau. Und darf dann das in Zürich arbeiten, geht dann anschliessend auf Berlin und arbeitet dort auch als Chemikerin an der Patentabteilung von der AGFA. Also das sagen so Leute wie uns nicht mehr so viel. Die AGFA, das war glaube ich so eine Art Kodak von Deutschland damals.
Mal, das kommt also, noch mal von Filmen, oder?
Also es ist vor allem berühmt, einfach wegen Fotos, genau, Fotofilmen. Und also damals war es irgendwie so einfach ein chemisches Ding gewesen. Eine chemische Firma, die ihren Grosscousin gegründet hat. Dann wird sie 1902 die Gewerbeinspektorin im Grossherzogtum Baden. Und dort ist eigentlich ihr Job, also als Inspektorin gehen Fabriken anschauen. Das ist so eine, halt ein staatlicher Kontrollposten, wo du irgendwie gehst, Fabriken anschauen wegen Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Mhm. Und ist dort recht schockiert, was sie dort dann alles sieht, dass dort so bis zu vierjährige Kinder anscheinend dort in dieser Fabrik irgendwie 10 Stunden irgendwelche Arbeiten machen müssen. Und Frauen dasselbe, sehr viele Jugendliche, die irgendwie ohne Pause 10 Stunden durcharbeiten müssen. Tagesarbeitszeiten sind sowieso über 12 Stunden. Und ist dort eigentlich recht schockiert. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ihr Startpunkt für ihre eine Art politische Auseinandersetzung mit was Fürsorge und Sozialarbeit anbelangt. Marie Baum wird politisch aktiv oder ist ja in den Behörden aktiv. Gleichzeitig ist auch Anita Augsburg auch immer mehr aktiv, ist wieder in Deutschland. Die hat ja eben an der Uni Zürich studiert. Hat auch in Zürich im Studium die Lida Gustava Heimann kennengelernt. Ist auch eine bekannte Frauenrechtlerin und ihre Lebensgefährtin dann wurde. Also die haben eigentlich zusammen dann gearbeitet und auch gelebt. Und das ist eigentlich sehr, sehr speziell ist zu dieser Zeit, die haben das auch nicht irgendwie einen Hehl daraus gemacht. Also die haben eine offene lesbische Beziehung geführt.
Hat das irgendwelche Reaktionen hervorgerufen?
Bestimmt. Also ich habe nicht irgendwelche Geschichten oder so irgendwie können nachlesen.
Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, bei welchen Kreisen man sich bewegt. Also.
Ja, aber ich meine, das ist glaube ich zu dieser Zeit, also es ist ja schon recht rechte Angelegenheit gewesen, oder? Die hat 1897 noch in Zürich dann promoviert über die Entstehung und Praxis der Volksvertretung in England. Ist die erste deutsche Juristin geworden, also so ein bisschen das Pendant von der Emmeline Kempin-Spyri in Deutschland, zieht dann wieder zurück auf Berlin und arbeitet dann auch mit, auch bei einer Zeitschrift, die die Frauenbewegung heisst. Das war eine Zeitschrift, die in der radikalen Frauenbewegung beheimatet war. Mhm. die haben sich, also die heisst dadurch Radikale, da sie halt einfach die radikalsten Bedingungen oder Ansichten gehabt haben. Es hat auch viele bürgerliche Frauenbewegungen gegeben, wo ein bisschen gemässigtere Ansichten gehabt haben, was, also die haben eher eigentlich so das Frauenbild oder irgendwie die Rolle von der Frau in der Gesellschaft wollen verändern, und die radikale Frauenbewegung, die hat halt wirklich die absolute Gleichstellung eigentlich gefordert, wo die Bürgerlichen eigentlich eher ein bisschen vorsichtiger gewesen sind. Sie gründet dann auch 1902 den Deutschen Verband des Frauenstimmrechts. Ja, also das sagt eigentlich schon eigentlich dann alles aus über die Haltung von den radikalen Feministinnen, wie sie sich auch genannt haben. Obwohl Feministin dort, glaube ich, so ähnlich wie die englischen Suffragetten, das war so ein negativ konnotiertes Wort noch damals gewesen.
Ja, bis heute gewiss noch leise.
Also, ja, das stimmt. Und eben nebst den radikalen und bürgerlichen Frauenbewegungen hat es auch noch die sogenannte sozialistische Frauenbewegung gegeben, wo auch die Rosa Luxemburg dann ein Teil davon war, oder eine berühmte Vorreiterin. Dort ist nochmal der Unterschied, dass eigentlich die sozialistische Frauenbewegung sozusagen die Unterdrückung von der Frau oder die Probleme, die die Frauen in der Gesellschaft haben, nicht unbedingt in der patriarchalischen Männergesellschaft gesehen hat, sondern einfach im Kapitalismus.
Mhm.
Genau, die haben, das ist ihre Arbeitsthese gewesen, sozusagen.
Ja, kann man natürlich in Frage stellen, ob das so ist.
Ja. Das ist so. Eben die Rosa Luxemburg ist auch gleichzeitig auch am Artikel schreiben. Die sind also alle so ein bisschen eigentlich journalistisch tätig gewesen. Und hat ja, eben die haben ja eigentlich gemeinsam zur gleichen Zeit in Zürich studiert. Und Rosa Luxemburg ist dann von Zürich, hat einen kurzen Unterbruch auch noch gehabt im Studium und ist dann nochmal auf Paris und hat dort auch ein Polnisch, also eine Zeitschrift in polnischer Sprache, die Sache der Arbeiter heisst, gegründet. Ist dann auch in Polen an den ersten Kongress von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegangen. Ist dann wieder zurück auf Zürich. Man hat dann dort auch promoviert mit der Arbeit über die industrielle Entwicklung von Polen und ist dann nach ihrem Studium auf Berlin, wie auch Danita Augsburg, hat dann dort eine Scheinehe geführt, anscheinend mit dem Gustav Lübeck, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Und ist dann in die deutsche SPD eingetreten. So gerade, also 1998, gerade so vor der Jahrhundertwende.
1898 meinst
du? Ja, 1898, ja. Das wäre so ein bisschen... wäre so ein bisschen gleich her. Und ist dann 1900, gibt sie dort dann auch noch eine Broschüre raus, die heisst Sozialreform oder Revolution, wo sie dann in einigermaßen Schwierigkeiten bringt, da sie aufgrund von so Aktionen, wo sie eigentlich so den ganzen Imperialismus und eben auch die ganze Klassengesellschaft in Deutschland eigentlich angreift und der deutsche Militarismus, ist sie dann mehrere Mal im Gefängnis. Sie ist 1904, wird sie 3 Monate eingesperrt wegen Majestätsbeleidigung.
Okay.
2 Jahre später kommt sie 2 Monate über, wegen Anreizung zum Klassenhass.
Geiler Urstrafe Abstand.
Delikt, wo man auch zuerst noch muss erfinden.
Klassenhass.
ja, so geht das weiter. Die ist wirklich dort eigentlich so eine radikale, also eine radikale Linksflügler in dieser SPD. 1910 kommt es bei ihr auch zum Bruch mit dem Karl Kauski, das ist ein anderer SPD-Kopf. Es geht vor allem dort anscheinend um die Frage, ob der Generalstreik als revolutionäres Mittel soll eingesetzt werden oder nicht. Also, wo sie natürlich befürwortet. 1913 macht sie einen Aufruf zu der Kriegsdienstverweigerung, wo natürlich auch nicht sehr gut ankommt bei den Behörden. Kommt im Jahr 1914 wegen dem eine Anklage über, wegen Aufforderung zum Ungehorsam, und wird dort verurteilt zu einem Jahr Gefängnis. Wo sie dann 1915 muss antreten, also im Februar 15 wird das vollstreckt, und sie kommt ins Frauengefängnis in Berlin. Also man sieht, Frauenunis hat es noch nicht gegeben, Frauengefängnis schon. wird dann im Februar 1916 entlassen, nach dem einen Jahr. Und aber doch schon wieder im Juli in eine Sicherheitsverwahrung genommen, weil sie halt anscheinend einfach das Maul nicht zutut. Und dort ist sie auch bis 1918, also die hat eigentlich 2 Jahre Sicherheitsverwahrung knapp. Wird dann dort 1918, nach diesen 2 Jahren, dann doch entlassen. Dort sind wir ja dann schon so in revolutionären Zeiten in Deutschland. Wird 1918 aus dem Gefängnis verlassen und macht sich eigentlich sofort auf den Weg auf Berlin und wird dort auch Redakteurin von der Roten Fahne. Das ist, das revolutionäre Kampfblatt von der Spartakisten. Ich muss einfach da noch kurz erklären, der Spartakusbund, das ist ein radikaler Flügel von der SPD respektive von der USPD.
Genau, die haben sich gespalten dort.
Mhm. Und gegründet dann, also es kommt dann dort, also ja gut, das werden wir dann alles noch einmal hören. Da passiert sehr, sehr, sehr viel in Berlin in sehr wenigen Tagen. Es kommt dann auch eben zum kompletten Bruch und Rosa Luxemburg und eben unter anderem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründeten die KPD, die Kommunistische Partei von Deutschland, am 1. Januar, wo sie dann eigentlich auch die Spitze bildet. Dann kommen ja die sogenannten Januarunruhen in Berlin, wo von so rechten Militärgruppen so eine Hetzjagd auf die zwei dann anfängt. Also das ist dann sehr konspirativ, wie die anscheinend also die letzten Tage oder Wochen verbringen in Berlin. Also es sind ständige Wohnungsänderungen mit irgendwie, glaub, sehr vielen Komplizen. Also es ist alles so gedeckt, getarnt. Und irgendwie ab und zu wieder irgendeinen Artikel veröffentlichen, da in der Roten Fahne. So in dem ganzen Revolutionschaos. Werden dann aber am 15. Januar festgenommen und verschleppt. Kommen diese Hotel Eden in Berlin. Also sie werden festgenommen da von der sogenannten Garde Kavallerie Schützendivision. Und werden dann einen Tag später erschossen, beide.
Also sie werden festgenommen, das ist nicht oft, das sind also staatliche
Sie werden eigentlich gekidnappt. Werden dann verschossen und sie werden im Landwehrkanal gerührt. Das ist so eine Seitenkanal von der Spree. Die Leichen von Karl Liebknecht, die werden eigentlich sehr früh gefunden. Die Leichen von der Rosa Luxemburg erst am 31. Mai. Das ist das Ende von der Rosa Luxemburg. Das ist jetzt alles ein leicht wirres Ende. Aber wie gesagt, gut, so weit können wir ja vorgreifen. Die deutsche Revolution wird auch noch ein Thema werden, mal in einer Sendung.
Genau.
Dort, kann man dann vielleicht ein bisschen genauer auf das eingehen. Das ist Rosa Luxemburg auch Geschichte. Zu dieser Zeit ist die Marie Baum, unsere Sozialarbeitspionierin in der Leitung von der Sozialen Frauenschule und dem Sozialpädagogischen Institut in Hamburg. Das leitet sie zusammen mit der Gertrud Bäumer, die auch eine bekannte Frauenrechtlerin ist und eben auch in dieser Fürsorge-Politik-Szene eigentlich auch mitmischt. Eben Marie Baum hat dort auch so können eigentlich noch so eine gute Karriere hingelegt. Eben von dieser Gewerbeinspektorin ist sie dann in Geschäftsführung vom Verein für Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege gekommen. Und dann 1908 auch in Vorstand und ins Präsidium von der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge gewählt worden. Also das ist dann wirklich so, das wird ihr Thema, Fürsorge für Frauen, Jugendliche, Kinder. Die ist dort nicht wie jetzt eben Rosa Luxemburg da, voll in diesen Revolutionswirren inne oder so. Wird dann aber 1919 Mitglied von der Nationalversammlung von der Weimarer Republik. Also aus der deutschen Revolution kommt dann eben eigentlich so die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie. Und sie ist dann dort im Parlament. Die Marie Curie ist dann dort an einem ganz anderen Ort. Die kommt nämlich 1918 eigentlich zurück auf Paris nach 4 Jahren Tätigkeit im Krieg, kann man sagen. Die ist als Radiologin im Krieg tätig gewesen. Wir haben ja dort bei der Marie Curie haben wir aufgehört, dass ja ihr Mann gestorben ist. 1906. Sie wird dann zur Professorin ernannt für Physik an der Sorbonne-Universität 1908. Und 1911 kommt sie dann, als würde ein Nobelpreis nicht länger, kommt sie dann noch den Nobelpreis in Chemie über. Den Nobelpreis kommt sie über, vor allem wegen ihrer Arbeiten um die Entdeckung vom Polonium und dem Radium. Also eigentlich so ein bisschen in der gleichen Thematik. Dann aber an der Sorbonne kommt sie dann eigentlich ihres eigenen, also wird sie dann Institutsleiterin und kommt eigentlich ein grosses Labor wird dann auch gebaut, wo sie eigentlich auch grossartig können experimentieren. Da kommt dann aber eben der Krieg dazwischen und das tritt so in den Hintergrund, weil alle ihre männlichen Assistenten und Mitarbeiter, die werden dann halt eingezogen. Mhm. Weil es ist halt eben totaler Krieg. Wissenschaftliche Forschung tritt dann dementsprechend in den Hintergrund. Sie wird dann aber tätig oder will sich dort eigentlich tätig zeigen, dass sie eigentlich dort eine Chance erkennt, eben in der Radiologie, also eigentlich im Röntgenverfahren. Das ist dort irgendwie noch ein Jungsverfahren eigentlich. Und fängt dann dort an, zum Beispiel also Röntgenapparate aus so verlassenen Arztpraxen und Kliniken eigentlich in Militärspitäler transferieren. Dass man dort alte Kriegsverletzten auch mit Röntgenanalyse kann besser schauen kann, was ihnen fehlt oder wo vielleicht irgendeine Kugel vielleicht steckt, dass man die auch besser rausoperieren kann. Und fängt dann auch an, sich Gedanken zu machen, wie man überhaupt, also ob man nicht so ein Röntgengerät einfach sozusagen wie näher zu den Soldaten kann bringen. Und baut dann ein Röntgenfahrzeug. Also sie baut dann irgend so ein Auto, wo man so eine Röntgenröhre rein tun kann, in einen Anhänger und das so mit der Autobatterie und einem Generator eigentlich dann mobil röntgen kann. Ist das zum Einsatz gekommen? Ja, das ist zum Einsatz gekommen. Das Problem war einfach, also sie hätten das eigentlich mit sehr vielen weiblichen Kolleginnen gemacht, weil eben, wie schon gesagt, Männer sind ja an der Front. Und die Frauen und Marie Curie haben dann eigentlich da eben das mobile Ding zusammengebaut. Und haben das Gefühl gehabt, ja, das ist ja eigentlich eine super Sache. Also wer will schon etwas dagegen haben. Aber so die französische Heeresleitung hätte das überhaupt nicht eine gute Idee gefunden, da das gar nicht ging, dass da irgendwie weibliche Fahrerinnen und Technikerinnen dann dort irgendwie hinter dieser Front rumwuseln. Und haben dann das abgelehnt. Das Gefühl gehabt, ja, das wollen wir nicht. Also, das Gräb vielleicht schon, aber Frauen wollen wir nicht.
Mhm.
Und die haben sich dann dort auch gewehrt. Das war dann halt einfach irgendwie so ein bürokratisches Hin und Her gewesen. Und haben dann tatsächlich mal dürfen, dann mit dem einen Röntgenwagen hinter der Front in diesem Lazarett so Feldröntgen machen von diesen verletzten Soldaten. Und das ist dann bis zu der, also im ganzen Krieg hat sich das dann so ausgeweitet, dass am Schluss 18 so Röntgenfahrzeuge sind dann in Frankreich zum Einsatz gekommen. Und man hat sie anscheinend dann auch die Les Petites Curies genannt. Also die kleinen Curies. Genau. Und ja, das ist so eine lustige Geschichte. Also es ist dann eigentlich so ein richtiger Frauenverein gewesen, wo das irgendwie da die Röntgenfahrzeuge irgendwie entwickelt und gebaut und repariert haben und so. Und gefahren. So etwas. Ja. Also wie viel das gebraucht hat auch eigentlich im ganzen...
Mehr Leute verstrahlt als etwas anderes.
Ja, vor allem, also wenn man dann auch ja die Massen anschaut von diesen Leuten, die dort gestorben sind und verkrüppelt heimkommen und weiss auch was. Also das war dann sicher ein kleiner Beitrag gewesen.
Wahrscheinlich hätte man vor allem auch das Verfahren selber verbessern können, oder? Das ist ja immer gut, so ein Krieg, da kann man so Zeug sehen unter, in live, wie sagt man dem? In echten Bedingungen testen. Mhm.
Das ist immer etwas Schönes, ja. Und anscheinend sind eben auch so Freunde von ihr sind recht erstaunt gewesen, also wieso sie sich eigentlich so mega für das Frankreich so einsetzt, weil anscheinend noch vor dem Krieg oder respektive zwischen dem, dass ihre Pierre gestorben ist und vor dem Krieg hat sie dann also einfach, sie hat sich dann wieder verliebt und hat mit einem anderen Mann zusammengelebt. Und anscheinend hat das so einen medialen Shitstorm gegeben, wo sie irgendwie auch aufgefordert worden ist, das Land zu verlassen. Und hat sicher auch nicht geholfen, dass sie eben polnischer Abstammung ist. Oder vielleicht auch jüdischer Abstammung, wer weiß.
Mhm.
Sie ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, reist sie dann auf Amerika. Und, also eine längere Reise auf Amerika, geht dann aber wieder zurück auf Paris und forscht dort weiter, führt dann ihr Leben fort bis zu ihrem Tod 1934. Also auch wieder in Frankreich.
Mhm. Ich habe mal gelesen, dass man sogar ihre Unterlagen von dort, sogar ihre Kochbücher oder so, die kann man nur mit Strahlanzug anschauen.
Meinst
du? Ja, weil das Zeug echt so verstrahlt ist.
Oh, Scheiße. 1934 ist dann auch Marie Curie gestorben. Zu dieser Zeit ist in Deutschland die sogenannte Machtübernahme passiert. Von den Nationalsozialisten. Und das betrifft unter anderem auch Anita Augsburg. Die ist... wann haben wir sie das letzte Mal getroffen? Ihrer politischen Tätigkeit für Frauen, für das Frauenstimmrecht bei den radikalen Feministinnen. Die ist dort eigentlich sehr aktiv, die ist auch während dem Krieg sehr aktiv. Initiiert den sogenannten Internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag. Das ist so eine Zusammenkunft von mehreren 100 Frauen aus allen, fast allen europäischen Ländern, aus allen kriegsbeteiligten Ländern. Auch noch so ein Ding gewesen, eben so in all diesen Frauenbewegungen, dass das eigentlich, eigentlich so auch pazifistische Bewegungen gehabt oder auch ein grosses Thema gewesen ist. Dann nach dem Krieg ist sie dann auch eben weiterhin da mit der Lida Gustave Heimann berufstätig und auch noch zusammen, also die bleiben da zusammen und bringen auch wieder eine Zeitschrift raus, wo die Frau im Staat heisst und sind eigentlich so auch noch am Politisieren, also journalistisch.
Das war ein goldiges Zeitalter für Printprodukte.
Genau. Und ja, die haben dann einigermaßen ein friedliches Leben geführt bis 1933. Kommt eben dann nach der Weimarer Republik oder in der Weimarer Republik genau, die Machtübernahme. Und Anita Augsburg und eben die Lida Gustave Heimann passen logischerweise nicht ganz ins Konzept von der neuen Machthaber. So zwei radikale Frauenrechtlerinnen, die auch noch offen zugeben, dass sie eine Beziehung zusammenführen.
Mhm.
Ich nicht. Und sind auch anscheinend auf so einer, es gibt irgendwie so eine ominöse Liste von der NSDAP, wo glaube ich irgendwie so 2000 Leute irgendwie stehen, die anscheinend den Kopf kürzer gemacht werden, nach dieser Machtübernahme.
Und jetzt sind sie drauf gewesen, oder was?
Mhm. Mhm. 1933 flüchtet sie dann wieder in die Schweiz, wieder auf Zürich. Das kennen sie ja beide schon aus dem Studium. Also das ganze Vermögen in Deutschland wird konfisziert von der Behörde. Und sie leben dann in Zürich zusammen und führen dort, glaube ich, noch einigermaßen, also ein gutes Leben, glaube ich, ein sehr bescheidenes Leben, da sie halt also kein Vermögen haben. Und ja, auch halt keine familiäre Netz dort haben, aber anscheinend einige Freunde, die ihnen finanziell eigentlich weiterhelfen und sie halten sich dort so ein bisschen über Wasser mit auch schreiberischen Tätigkeiten.
Mhm.
Und die sterben dann beide im Jahr 1943. Also die Anita Augsburg, die wird fast 90. 86.
Mhm.
Mit 86 stirbt sie dann in Zürich. Und eben die Lida Gustave Heimann, die stirbt 5 Monate vorher. Dann haben wir noch die Letzte, die noch lebt.
Frau Baum.
Frau Baum. Frau Baum, die ist ja eben, wo haben wir sie das letzte Mal gesehen? In der Nationalversammlung von der Weimarer Republik. Die steht für die DDP, die Deutsche Demokratische Partei, in der Nationalversammlung gewesen. Allerdings nicht einmal für eine ganze Legislatur, sondern sie gibt dann 1921 schon den Rücktritt aus der Nationalversammlung, um im badischen Staatsministerium den Aufbau zu leiten vom staatlichen Fürsorgewesen.
Mhm.
Das ist
also quasi so Sozialhilfe oder?
Ja, genau. Und ist dann auch weiterhin tätig, eben auch privat und in Vereinen für so kriegsgeschädigte Familien, für Kinder und Jugendliche, alleinerziehende Mütter, die es ja dann auch nicht zu wenig gegeben hat, 1919, hat dann so die sogenannte Quäkerspeisung organisiert, 5 Jahre lang. Das war dann so eine Organisation gewesen, die in Kindern und Jugendlichen geholfen hat. Also es war eine Essenshilfe gewesen.
Okay.
Oder wie sagt man dem?
Quäker ist etwas religiös, oder?
Mhm. Ja.
Sind irgendwie so Hardcore-Protestanten, oder was sind das?
Ich weiß
so irgendetwas.
Was für einen Flügel das die haben, weiß ich auch nicht. Aber ja, ist so etwas Kirchliches.
Mhm.
Dann gründet sie 1925 die Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Also auch so illustre Vertreter von dieser Sozialarbeit, eben wieder mit der Gertrud Bäumer, mit der Alice Salomon und dem Eduard Spranger. Also die sagen mir alle nichts. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwelche so Pädagogen etwas über die, oder ob die das kennen. Kommt dann auch 1928 ein Lehrauftrag über für soziale Vorsorge an der Uni Heidelberg. 1928 und ist auch viel unterwegs in den nächsten 5 Jahren. Bis 1933 ist sie anscheinend in ganz Europa und auch in den USA unterwegs mit Vorträgen zu der staatlichen Fürsorge und ja, wie man das kann aufbauen und organisieren, da sie dort wirklich Pionierin war und grossen Wissensvorsprung halt auch hatte. Und dass ein Thema ja war, ist jetzt nach dem Krieg logischerweise, wo viele Staaten betroffen hat.
Könnte auch sagen, eine Koryphäe.
Eine Koryphäe, ja. Dann 1933.
Immer das 33.
Ja, das ist natürlich einschneidend. Verliert sie eigentlich alle Ämter und auch alle Lehrtätigkeiten, da ihre Großmutter mütterlicherseits jüdischer Abstammung ist. Kommt dann aber Unterstützung über von einem sogenannten Pfarrer Hermann Haas. Und tut dort dem auch helfen, das ist anscheinend, also der ist so tätig in der Hilfe von, also für Nicht-Arier und auch Juden in Deutschland. Das ist so eine Vereinigung, wo diesen Leuten hilft. Die Marie Baum ist jetzt nicht so eine riesige politische so eine Hansdampf irgendwie, wo jetzt super wird auffallen, aber auch sie ist halt unter Beobachtung in dieser ganzen Zeit, verlässt Deutschland aber nicht. Wird aber auch 1941 wird sie dann Opfer von einer Hausdurchsuchung von der Gestapo, die dann aber anscheinend glimpflich oder halt ohne Ergebnis verläuft, da sie schon vorher eigentlich belastendes Material können in Sicherheit bringen. Die kommt, also bleibt eben in Deutschland auch der ganze Zweite Weltkrieg, hat dann nach dem Krieg wieder also tritt sie dann wieder eigentlich ihre Lehrtätigkeit an der Uni Heidelberg wieder an, hat anscheinend ein kurzes Engagement auch noch in der Heidelberger CSU? Mhm, wo dann, also das ist ein Vorläufer anscheinend vom CDU-Kreisverband Heidelberg. Mhm. 1950 schreibt Marie Baum eine Einführung zum Tagebuch der Anne Frank. Die steht also auch präsent in dem Buch, das auch fast jeder mal gelesen hat. Und sie stirbt dann 1964 in Heidelberg. Also sie bleibt in Heidelberg und hat dann auch ihren Lebensabend dort, wird insgesamt also 90.
Aha. Stolzes Alter. Jetzt haben wir fast über 100 Jahre Frauen gehabt. Oder wann ist die Emily geboren?
1853.
Ja.
Mhm. Das sind so 5... Also... völlig subjektiv ausgewählte Frauengeschichten gewesen.
Ja, aber es zeigt schon ein bisschen, also ich glaube so 100 Jahre vor denen hat es so Geschichten gar noch nicht gegeben. Mhm. Also, einmal weniger. Aha, du hättest wahrscheinlich noch viele andere können auswählen und so, oder?
Mhm.
Vielleicht nicht gerade für die Schweiz, aber so im deutschsprachigen Raum.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube, man sieht so bei all denen, dass also ich glaube eben, dass man sich das erste Mal speziellen Hintergrund gebraucht hat. Also dass aber das so eine ganz normale Arbeitertochter hat das halt logischerweise nicht können machen.
Aber das ist ja auch bei diesen männlichen Berufsrevolutionären meistens so, oder? Die können ja auch nicht irgendwie, sind ja auch nicht irgendwie Analphabeten oder so.
Ja, das ist schon so, ja. Ja, und eben auch so ein bisschen das eben 1900 plus minus halt, merkt man halt schon, eben sicher auch durch die Industrialisierung, dass das dort rechten Boost auch gibt. Mhm. Dann der Krieg ja an und für sich auch, wo Frauen plötzlich auch zu also wichtigen Arbeitskräften ja logischerweise auch werden. Also, hat es dort den Begriff Heimatfront auch schon gegeben?
Ich hoffe es.
Ja, halt einfach so viele so Events. Obwohl, Aber ich habe auch gelesen, dass eigentlich so ein bisschen die Arbeiterfrauen, gerade was so Berufstätigkeit anbelangt, die sich eben in Deutschland während dem Krieg, also doch um 17% gestiegen.
Mhm.
Also zwischen 1914 und 18, aber das sind eigentlich so eine kleinere Zahl, als man sich manchmal sich eigentlich vorstellt. Also viele Arbeiter, also so aus dieser Proletarierschicht, viele Frauen haben sowieso schon müssen, also auch vor dem Weltkrieg schon, um überhaupt mal ihre Familie durchzubringen.
Ja, aber darum, du hast ja eigentlich mal gesagt, dass eben so die radikalen linken Feministinnen quasi so den Kapitalismus auch als Geisel der Frau irgendwie gesehen haben.
Also die also vielleicht auch die Dinge, also die sozialistischen Feministinnen. Mhm.
Und jetzt, aber eigentlich zeigt das genau das Gegenteil, oder? Das ist die Industrialisierung, die ja auch durch den Kapitalismus so können explodieren.
Mhm.
Hat ja auch viele Leute dazu befähigt, irgendwie sich auch zu organisieren und irgendwie so, es ist schon erst so wirklich eine Öffentlichkeit entstanden, wo so Ideen irgendwie können gären.
Mhm.
Als wo man eigentlich vorher eigentlich seinen eigenen Bauernhof bewirtschaftet und immer dort rumgehängt ist.
Ja. Ja, also das finde ich schon auch etwas, was so ein bisschen hinkt. Also dort habe ich schon das Gefühl, dass die Gesellschaftsveränderungen einfach schon nur einmal die Möglichkeit gegeben haben, einfach über die Frauenfrage auch mal nachzudenken oder irgendwie mal so die Frauenrolle irgendwie auch mal zu hintersinnen. Ja, dass jetzt das eben ein wirtschaftliches System irgendwie begründet, dass dann die Frau eigentlich eine unterdrückte Rolle irgendwie auch ja gehabt hat oder hat.
Also die hat sich ja vor der Industrialisierung und vor dem Turbo-Kapitalismus
herrscht. Das finde ich irgendwie auch nicht so ganz. Also, ja. Aber es ist manchmal auch noch schwierig, eben dann, ich habe manchmal auch das Gefühl, weißt, so 1910 oder weiss auch was. Es ist ja manchmal auch noch schwierig, irgendwie das, so die Begrifflichkeiten irgendwie ist jetzt, also im Verständnis halt vielleicht auch zu übersetzen. Oder ich meine, vielleicht bei Sozialisten, ich meine, ja, das kann auch politische, eine Art PR ja auch sein, also eine Überlegung. Ich meine, wie wollen wir überhaupt Frauen ansprechen? Also, wie sprichst du Frauen an für die Sache vom Arbeiter und vom Proletariat. Aber das ist vielleicht schon um eine Gesellschaft, also so wie Gesellschaft funktioniert hat, ist es natürlich einfacher gewesen, Männer anzusprechen, schon um, weil sie ja eigentlich auch die Einzigen gewesen sind, die ja politische Teilhabe gehabt haben, die so als Arbeiterschaften auch wahrgenommen worden sind.
Ja, klar, und
Frauen sind ja dann eher, also ja, eben so das Heimchen am Herd irgendwie. Obwohl eben dort anscheinend so bei diesen Arbeiterfamilien die Realität eh schon, glaube ich, eine ganz andere ja war, wie so in dieser gut bürgerlichen Gesellschaft.
Mhm. Ja, was allzu spannend ist, finde ich auch, dass eben, ich meine, wenn du so die Campi in Spiri anschaust, wie die sich schon so mega emanzipiert verhalten hat und aber wie lange es dann noch wirklich gegangen ist, bis du wirklich so ein Mass an Gleichstellung kommst, wie wir so irgendwie so ein bisschen können. Das ist schon die Unterschiede, oder?
Mhm.
Irgendwie so, dass es gleich noch Generationen von Frauen gegeben haben, die sich das irgendwie haben lobieten, oder? Das finde ich schon noch eigentlich erstaunlich.
Mhm. Ja, ich frage mich auch halt, eben wie so Leute, also, eben, wie hat der Alltag ausgesehen? Also, weißt du, so, ich meine, da hat ja auch, ich meine, 99% von allen Leuten, also außer vielleicht gerade eben so in der eigenen Bubble, wo sie vielleicht gewesen sind, haben auch gedacht, ich meine, die spinnt total. Oder auch da die Anita Augsburg, ich meine, hey, shit, bist irgendwie also führst eine lesbische Beziehung, irgendwie 19, weiß nicht was, 20 oder irgend so
etwas. Nee.
Oder 1900 oder irgendwas. Das ist völlig Bananen eigentlich. Also so. Also für die Gesellschaft auch. Ich weiß auch gar nicht. Also auch familiär, oder? Also das ist ja dort dann auch noch so. Dort haben wir ja auch noch. Hat man auch noch das Gescheiss gehabt mit auch eben Familienehre und Ansehen.
Ja. Gut.
Ja, das wäre es mal zu diesen Frauen gewesen. Ja, also halt nicht abschließend, aber...
Aha, ja gut. Könnt ihr nicht 5 Tage reden? Das ist ja... Aber dann wäre es abschließend.
Ja. Aber ich habe es eigentlich also wirklich noch spannend gefunden, wie viele wirklich sehr interessante Biografien das gibt. Manchmal auch eben so ein bisschen Unbekannte da halt auch noch in diesen Jahren war halt noch eine Männerwelt. Mhm. Also ja, wie halt so viele in dieser Geschichte.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da mal zu, oder?
Yes.
Also, und dann hören wir uns bald wieder.
Genau.
Tschüss zusammen. Welcome to 1980.